Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Wir tauchen diese Woche in die Geschichte von Josef ein. Der Titel der Betrachtung lautet Josef, der Meister der Träume. Gottes Segen und gute Gedanken.
Liebe Freunde Bogenhofens, liebe Zuseher, liebe Zuhörer, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Sabbatschulgespräch. Heute wird es der erste Teil über Josef und sein Leben sein. Und bevor wir einsteigen, will ich meine Runde kurz vorstellen. Zu meiner Linken sitzt hier Agnesa Kutschbach, René Gehring und rechts von mir Heinz Scheidinger und Josef Skorsetz. Beginnen wir mit einem Gebet, schlage ich vor. Lieber Herr Jesus, wir wollen dein Wort wieder aufschlagen. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass er uns leitet im Gespräch, sodass wir auch verstehen können die Wichtigkeit und die Bedeutung all dieser Geschichten, die uns da berichtet werden. Wir wollen dich um deinen besonderen Segen für unsere Zuschauer und Zuhörer und für uns bitten.
Amen.
Amen. Amen. Okay, mein Vorschlag ist, steigen wir direkt in den Text ein. Schlagt mit mir 1. Mose 37 auf. Da geht's los mit dieser Geschichte über Josef, die übrigens am ausführlichsten dieser Patriarchengeschichten sein wird. Lesen wir gleich ein paar Verse. Kapitel 37, die Verse 1 bis 5. Wer ist so lieb und liest uns das? Vielleicht machen wir es wieder so in der Runde. René, du beginnst. Gut. Lesen wir da gleich die Verse 1 bis 5.
Und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters im Lande Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen. Als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Billas und mit den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Und Israel liebte Josef mehr als all seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern.
Dann wird dieser Traum erzählt. Wir kennen diese Geschichte und jetzt springen wir noch zum Vers 11. Da kommt noch ein Detail über die Brüder. Liest du gleich weiter, René? Das wäre noch der Vers 11.
Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Wort.
Wie könnte man so diese Familienverhältnisse beschreiben, aus denen Josef kommt? Wir erfahren ja da einiges über diese Großfamilie.
Also man würde vielleicht heute in Neudeutsch Patchwork-Familie sagen, auch wenn es nicht dem entspricht, was wir heute darunter verstehen. Heute ist es ja eher, dass man geschieden ist und jemand Neuen hat und er bringt seine Kinder mit und man bringt seine eigenen mit hinein. Aber hier haben wir durchaus eigentlich vier Familien nebeneinander. Es sind zumindest vier Frauen bei einem Mann und jede dieser Frauen hat ihre eigenen Kinder mit dem gleichen Mann. Und damit gibt es nicht so diese vollen geschwisterlichen Verbindungen, sondern es ist immer so ein Halbgeschwistertum. Mhm. Und damit natürlich auch Neidereien und Eifersüchteleien und Konkurrenzkampf. Das wird hier sehr deutlich.
Es scheint so, als ob diese Familienbande unter den Geschwistern nicht ganz so eng sind, wie sie idealerweise sein sollte oder könnte.
Mhm. Und da ist auch eine gewisse Konkurrenz zwischen den Söhnen sicherlich von Lea und der Rahel. Vor allen Dingen, weil Lea und Rahel die rechtsmäßigen Frauen sind und das andere sind ja ihre Mägde, die sie nochmal dem Jakob gegeben haben. Also diese Frauen haben ja nochmal einen anderen Stellenwert, ebenso ihre Kinder.
Du meinst, da gab es so ein hierarchisches Gefälle Denken, und dadurch bestimmt. Konkurrenzdenken.
Ja. Ja. Umso interessant an der Stelle, dass es heißt, für den Josef, der ja praktisch eine Halbwaise ist an der Stelle, dass er bei den Kindern Bilhas und Silpas war. Mhm. Warum steht hier nicht Leas? Mhm. Also offensichtlich hast du da schon eine klare Unterscheidung zwischen beiden Hauptfrau-Kindern, wenn man das jetzt so sagen darf. Nicht? Also das ist eine Sache, die sich offensichtlich fortsetzt, nicht? Dass er lieber bei den anderen noch ist.
Josef ist noch ein relativ junger Mann, steht drinnen im Bibeltext, er ist 17. Ja. Seine Mutter ist schon länger tot und die Lebensspanne ist ja noch viel länger. Das heißt, er ist noch ziemlich jung, wo diese Geschichte hier spielt. Jetzt schauen wir uns die Fehler an, die hier in dieser Geschichte auch von den Leuten passieren. Welchen Fehler oder welche Fehler machten da die Familienmitglieder?
Ja, da kannst du mit Jakob anfangen. Mhm. Es war sicher nicht friedensstiftend, dass er das so stark herausgekehrt hat, dass also Josef sein Lieblingssohn war. Dass es war, will ich ihm überhaupt nicht übel nehmen, nicht? Gerade mit der Geschichte Rahels und so weiter verbunden. Mhm. Das kann ich sehr gut verstehen und nachvollziehen. Aber es ist nicht klug, so etwas so offen zu zeigen. Denn das hat offensichtlich die Eifersucht der anderen stark gefördert. Auf der anderen Seite muss man sich überlegen, der Jakob ist jetzt zu dem Zeitpunkt schon über 100 Jahre alt, nicht? Also er ist jetzt nicht mehr ganz so jung. Wenn man es auf heutiges Lebensalter umlegt, dann kann man sagen, vielleicht in der Kraft eines 60-, 70-Jährigen, da bist du nicht mehr ganz so fit, versuchst dein Leben zu meistern und vielleicht wird dir da schon manches zu viel. Also man muss auch verstehen, dass seine Kräfte vielleicht nachlassen.
Ja. Wie schaut es mit den Brüdern aus?
Ja, die waren ihm auch nicht wohlgesonnen. Mhm. Da hat es ziemliche Spannungen gegeben. Und wenn du nach Fehlern fragst, dass der Josef so ehrlich war und zum Beispiel seine Träume so kundgetan hat, das war zumindest nicht diplomatisch. Ja. Ja, also er war ihm wohl sehr aufrichtig und sehr offen, aber klug war das an der Stelle nicht.
In Vers 10 steht ja sogar, dass der Vater ihn dafür tadelt. Auf der anderen Seite merkt er sich das scheinbar sehr gut.
Was ich interessant finde, ist, dass der Josef, obwohl er in dieser familiären Konstellation aufwächst, die alles andere als gut ist, er hat einen ganz anderen Charakter oder ein Rechtsempfinden wie seine Brüder. Er verpetzt sie, was jetzt kein feiner Charakterzug ist, jemanden zu verpetzen, aber offensichtlich belastet ihn das, was seine Brüder machen an schlimmen Dingen, so sehr, dass er seinem Vater macht. Jetzt stelle ich mir die Frage, sie kommen alle aus einer Familie. Warum wusste der Josef, was Recht und Unrecht ist? Warum wussten es offensichtlich die anderen nicht wirklich oder haben sie das einfach
ignoriert?
Ja, also kann das sein, dass der Josef und Jakob sehr viel Zeit miteinander verbracht haben, so dass der Jakob den Josef erzogen hat, was wir auch später in Josef seinem Leben sehen. Und bei den anderen Söhnen, naja, die sind halt so gekommen und halt mitgelaufen irgendwie.
Also ohne eine Erziehung. Also das ethisch-moralische Verhalten der Brüder ist schlecht und das des Josefs ist gut. Ich möchte trotzdem auf das eingehen, was du jetzt gesagt hast. Er verpetzt seine Brüder. Das klingt jetzt negativ. War das wirklich negativ? Wie müssen wir das bewerten, wie Josef sich in dieser schwierigen Konstellation da verhält?
Na, ich hätte schon eine Idee an der Stelle. Überlegen wir doch zwei Kapitel vorher die Geschichte oder drei Kapitel vorher die Geschichte mit Dinah und das Verhalten der Brüder Simeon und Levi. Nicht? Da hast du ja zwei Brüder, die recht grausam vorgehen. Dann merkst du ja auch, der Ton unter den Brüdern selber ist ein eher rauer Ton, nicht? Und dass der Vater ja gesagt hat, was habt ihr getan, nicht? Ihr habt mich da unmöglich gemacht vor den Einwohnern des Tales hier bei Sichem. Und das war vielleicht durchaus im Interesse Jakobs, dass sein Sohn ihm sagte, ob da Dinge schief liefen oder nicht. Nochmal, es so herauszukehren, ist nicht geschickt.
Ja, und diplomatisch damit, ist anders.
Und damit hat er sich natürlich Feinde gemacht. Der Josef hat sich auch Feinde gemacht. Und Jakob hätte vielleicht hier auch den Josef zu mehr Diplomatie anleiten können. Das wäre vielleicht hilfreich gewesen an der Stelle.
Man muss natürlich immer nach den Motiven fragen. Warum macht es der Josef? Warum erzählt er seinem Vater die schlimmen Taten seiner Geschwister? Wenn er da im Vergleich jetzt besser dastehen will, dann ist es natürlich ein schlechtes Motiv. Wenn er aber Sorge um sie hat, dann wäre es ein gutes Motiv. Das sagt der Bibeltext nicht so deutlich. Ellen White verstehe ich so, dass sie sagt, er hat eigentlich mehr diese Sorge im Herzen getragen. Und das wäre dann wieder ein gutes Motiv.
Ja? Das Erste, was wir hier von Josef hören, Josef, 17 Jahre alt. Also das Alter spielt hier eine ganz entscheidende Rolle und in dem Alter, so gehe ich davon aus, wenn man diese innige Beziehung auch zu seinem Vater betrachtet, er macht sich einfach Sorgen. Er hört da Dinge, vielleicht weiß er auch nicht richtig, damit umzugehen. Mhm. Es wird schlimm für ihn gewesen sein, was er gehört hat. Wir wissen nicht genau, was war, aber es war sicherlich keine Bagatelle.
Also die Vorgeschichten sind ja schon bekannt, genau, dem Leser.
Er geht jetzt dann zu seinem Vater, ich denke auch wegen aufrichtiger Sorge. Die anderen kommen damit natürlich nicht klar, weil sie sich verraten fühlen.
Ich meine, trotzdem ist es wahrscheinlich nicht alles so geschickt gewesen, wenn die Brüder das beobachten und mitverfolgen können.
Aber diese Sache mit dem nicht so geschickt, ja. Und dass es vielleicht provokant wirken würde. Was mich aber wundert ist, wenn ich mir Verse 5 bis 11 ansehe, da geht es dann um die Träume, die Gott dem Josef gibt. Das ist ja Öl ins Feuer gießen. Mhm. Wir haben diese Konstellation, dieses Setting und was hören wir? Gott macht das Ganze eigentlich noch schlimmer, indem er sagt, der Josef wird über euch allen stehen. Sogar über seinem Vater und seiner Mutter, so wird es ausgelegt. Und da denke ich mir dann, es scheint eine Situation gewesen zu sein, in der Gott sich klar positioniert und sagt, der Junge hat recht. Ihr mögt ja alle gegen ihn sein, ihr habt das Gefühl, er ist ein Nestbeschmutzer und redet schlecht über die Familie und wer weiß was, aber er hat recht mit dem, was er tut. Und am Ende wird er derjenige sein, sicher aufgrund seines moralischen Stands, der über euch allen steht. Also Gott hat hier eine Situation, so kommt es mir vor, ganz klar Partei ergriffen.
Ich meine, wenn jemand in einer bösen Umwelt ein aufrichtiges christliches Leben führen will, dann wird er immer anecken. Das ist dem Josef passiert, das passiert uns ja heute auch. Wenn ich anders bin als meine Arbeitskolleginnen und Kollegen, die alles Mögliche treiben, dann falle ich irgendwie unangenehm auf und bin unausgesprochen für mein schlechtes Gewissen für die Leute.
Ein Problem für die Leute, ja.
Wieder Josef.
Ich meine, es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Ja. Für die Brüder war das natürlich ganz schlecht. Das ist wie heute mit so Whistleblower. Ja? Diejenigen, über die er was erzählt, die sind alle nicht glücklich. Ja? Und die fahren scharfe Geschütze auf bis heute. Ja. Interessanterweise ist es ein ganz kleiner Teil, eigentlich kann man an der Stelle jetzt sagen, der Weltbevölkerung, die dem einen Vorwurf machen würde, weil man eigentlich sich dessen bewusst ist. Das ist, wenn Unrecht geschieht, dann muss es eigentlich beim Namen genannt werden. Und das ist eigentlich das, was er tut. Ja.
Lesen wir weiter in dieser Geschichte. Josef soll im Auftrag des Vaters jetzt seine Brüder besuchen, die weit weg sind, vielleicht viele zig Kilometer sogar entfernt. Und lesen wir da in dieser Geschichte im gleichen Kapitel weiter, die Verse 18 bis 22. Liebe Agnessa, bist du so lieb? Kapitel 37, 18 bis 22.
Als sie ihn nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Und sie sprachen zueinander, seht, da kommt der Träumer daher. Und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben dies hörte, rettete er ihn aus ihren Händen, indem er sprach, wir wollen ihn nicht ums Leben bringen. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt kein Blut. Werft ihn in die Zisterne dort in der Wüste, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn wieder zu seinem Vater bringen.
Überspringen wir jetzt was und lesen wir im Vers 25 weiter. Der steckt da unten in dieser Grube und ist eigentlich dem Hungertod ausgeliefert. Und was machen die Brüder? Lesen wir da die Verse 25 bis 27. Lieber Heinz, darf ich dich bitten, da weiterzulesen, Kapitel 37, 25 bis 27.
Und sie setzten sich nieder zu essen, indes hoben sie ihre Augen auf und sahen einen Haufen Ismaeliter kommen von Gilead mit ihren Kamelen, die trugen Gewürze, Balsam und Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten. Da sprach Juda zu seinen Brüdern, was hilft's uns, dass wir unseren Bruder erwürgen und sein Blut verbergen? Kommt, lasst uns ihn den Ismaeliten verkaufen, dass sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm.
Wenn wir das so zusammenfassen, wie bewertet ihr da das Verhalten dieser Brüder?
Immerhin hat er schon zwei, die ihm helfen wollten, nicht? Also der Ruben.
Also die sind sich nicht ganz einig.
Der Ruben und der Juda wollen ihm beide helfen. Nur klappt es nicht ganz, nicht? Also was die halt machen, hilft ja nicht dazu, das Problem zu lösen. Sie hätten sich gegen ihre anderen Brüder stellen sollen, aber das wollten sie dann doch auch nicht.
Scheinbar wagen sie das nicht.
Ja, sie wagen es nicht. Was mir immer wiederum zeigt, von Simeon und Levi wird da nichts gesagt. Es könnte doch dann wiederum sein, dass da doch eine gewisse Redelsführerrolle da ist, denn die kommen nicht unter den Gnädigen vor. Es ist der Ruben, der Ältere, und es ist der Juda, der Vierte, der nach Simeon und Levi kommt. Die sind nämlich zwischen den beiden drinnen. Mhm. Und die schaffen es aber nicht. Und so kommt es halt dazu, dass sie dann wirklich verkaufen.
Also für mich ist es sehr interessant, dass das Ganze hier mit Vorsatz geschieht. Es ist nicht eine Affekthandlung, dass er irgendwann irgendwas wieder gesagt hat, was sie so zur Weißglut getrieben hat, dass sie gesagt haben, so, jetzt ist genug, ja? Sondern das ist tatsächlich von vornherein geplant. Sie sehen ihn von Ferne kommen und da beschließen sie schon in dem Augenblick, wir werden ihn töten. Wir wollen ihn töten, wir werden ihn töten. Die wissen gar nicht, was er von ihnen will. Und da ist es schon ein fester Vorsatz und dann der Vorsatz, wie sie das Ganze verkaufen werden. Also das ist ein fix und fertig geplanter Mord.
Genau. Einhard.
Und wenn er da bei Tageslicht ankommt, bedeutet das, ich habe das jetzt vorhin gerade nachgeschaut, weil ich es wissen wollte, so maßstabmäßig, der war über 50 Kilometer unterwegs. Das heißt, das hat er an einem Tag wahrscheinlich gar nicht geschafft. Mhm. Also der war schon unterwegs, um sie überhaupt zu finden. Die waren nomadisch mit ihrem Vieh da zugange.
Die Josefs Geschichte insgesamt ist ja auch eine Geschichte der Emotionen. Welche Gefühle haben diese bösen Brüder?
Eifersucht.
Eifersucht?
Ja, das sind Hass.
Hass.
Wenn ich mir Vers 20 ansehe, da überlegen sie ihn zu töten und am Ende heißt es, dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Ich sehe hier auch eine Rebellion gegen Gott. Mhm. Ist ein Traum gegeben, das scheint ein prophetischer zu sein, aber sie wollen das partout nicht einsehen. Töten wir ihn, damit dieser Ratschluss Gottes nicht zustande kommt. Also da ist noch mehr als nur der Hass auf Josef. Hier scheint auch ein Kampf, eine Rebellion gegen Gott im Gange zu sein.
Also geistliche Brüder sind das leider nicht, muss man dazu sagen. Ja. Also das sind ihre Emotionen. Welche Emotionen wird jetzt Josef gehabt hat? Wir wissen, die Geschichte geht für ihn hier im ersten Moment einmal schlecht aus. Er weiß jetzt, ich bin Sklave und Sklave sein damals war manchmal schlimmer als tot sein. Welche Gefühle werden jetzt den Josef da bewegt haben?
Ich weiß es nicht, wenn man sich das so überlegt. Ich meine, Josef scheint für mich ein relativ naiver junger Mann zu sein. Wenn ich weiß, und Jakob wird die Situation auch falsch eingeschätzt haben, wenn ich weiß, dass meine Brüder eh ein Problem mit mir haben und sie mich nicht mal normal begrüßen können, unter anderer Augen, wie komme ich auf die Idee, irgendwo in die Wüste zu gehen, wo sie mir sonst was antun können, sie zu suchen? Weil davor wird uns berichtet, dass er sie gesucht hat. Das ist mit viel Aufwand verbunden, aber er ist seinem Vater gehorsam, weil der Vater ihn dahin schickt. Und er freut sich, die Brüder zu sehen, ist sicherlich müde, hungrig und dann sowas.
Die Katastrophe.
Wobei für mich das einfach zeigt, dass da waren Spannungen, das ist keine Frage. Mhm. Aber dass die so stark eskalieren würden, das glaube ich, damit hat niemand gerechnet.
Weder der Vater noch Josef.
Also der Vater auf alle Fälle hätte niemals dorthin geschickt, wenn auch nur ansatzweise aus seiner Sicht diese Gefahr bestanden hätte. Insofern war es scheinbar dann vielleicht doch eine Art Affekthandlung. Natürlich, wenn wir uns das betrachten, ist alles durchgeplant, das ist keine Frage. Aber wenn diese Spannungen vorher schon so offensichtlich gewesen wäre, dann wäre also sicherlich zumindest der Vater nicht so naiv gewesen, hätte ihn dahin geschickt. Und der Josef, der hat sicherlich gewusst, ja, da gibt es Spannungen, aber er hat sicherlich nicht damit gerechnet, auch nur ein annähernd vergleichbares, einen annähernd vergleichbaren Empfang jetzt zu erleben. Das war dann also doch mehr als zu erwarten.
Wenn man diese Geschichte so vom Anfang anfängt zu lesen, hat man schon das Gefühl, Josef ist irgendwie eine wichtige Figur, der jetzt auftauchen wird. Selbst wenn man nicht wüsste, wie die Geschichte dann weitergeht. Und
denk dran, wenn er wirklich von Sichem wieder nach Ägypten will, dann muss er wieder runter, den Weg, den er gekommen ist. Der zieht ja quasi mit der Karawane, die ihn gefangen hält, an den Zelten seines Vaters vorbei. Das muss ein wahnsinniger Moment gewesen sein.
Schreibt ja auch emotional jetzt.
Schreibt ja auch Ellenweit, dass er die Zelte von Ferne gesehen hat, in dem Wissen, dort sicher nie wieder hinzukommen.
Zeigt aber, dass in der Familie offenbar nicht allzu viel Nähe gegeben gewesen ist. Wie kann das sein, dass der Vater nicht mitkriegt, was da los ist? Wie kann es sein, dass der Josef sich allein auf den Weg macht, als der Jüngste von denen, die ihn dort erwarten? Und er hat so gar keinen Schimmer von dem, was ihn da erwarten könnte. geht dahin, ganz naiv, trotz allem, was er vorher schon auch über sie, dem Vater so gebeichtet hatte, und denkt, es würde alles gut sein. Ich glaube, in dem Moment, diesen kurzen Momenten dort, hat er so viel gelernt über seine Geschwister, über die Familie, über gewisse zwischenmenschliche Probleme, was andere vermutlich in Jahren nicht gelernt hätten. Das muss eine unfassbar große Enttäuschung gewesen sein für ihn. Mhm. Später ja auch für den Vater, als er erfahren hat, was da passiert ist, viele, viele Jahre später. Davon hören wir gar nichts, wie der Vater darauf reagiert. Ja, das hat wohl keine Möglichkeit.
Eigentlich eine schlimme Geschichte, schon, ja. Was da diesen Leuten angetan wird, sowohl dem Josef wie auch dem Vater natürlich. Wenn ich seine Geschichte lese und Josef da schon irgendwie so als wichtige Figur eingeführt wird in den Bericht, dann frage ich mich immer, warum lässt Gott das zu? Warum muss dieser arme junge Mann, der eigentlich ja grundsätzlich schon positiv dargestellt wird, warum muss der, man kann ja dann weiterrechnen, eigentlich 13 Jahre so eine Demütigung im Gefängnis als Sklave und so weiter erleben? Warum lässt es der Gott, liebe Gott, zu? Warum greift er da nicht ein, die Brüder sind ja die Bösen, die würden man irgendwie da zurechtweisen müssen oder einsperren müssen. Aber warum leidet der Gute und den Bösen geht es so gut? Warum lässt Gott das zu?
Ich möchte noch was zufügen gerade, ohne es jetzt direkt zu beantworten. Ich finde es bemerkenswert, dass wir hier in Kapitel 37, Vers 2 hören, dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre. Es ist die Geschichte von Jakob, aber es ist eigentlich die Geschichte von Josef. Und das wirkt auf mich so, als würde hier Mose deutlich machen wollen, oder Gott, der ihn inspiriert hat hierzu, das, was Josef passiert, ist eigentlich die Geschichte Jakobs. Das, was hier weiter passiert, ist die Ernte dessen, was vorher von Jakob gesät worden ist. Ihn trifft's halt jetzt. Mhm. Auf deine Frage zurückzukommen, ist ja nicht so, dass Gott sagt, ah, deine Eltern waren halt so, jetzt musst du es büßen. Wir sehen ja, dass Josefs Leben ein unheimlich langes, glückliches auch geworden ist. Die meiste Zeit war das ein einziger Segen, dass er da in Ägypten war. Ja. Aber er hat eben diese 13 Jahre durchstehen müssen, die ihn vorbereitet haben auf die immense Verantwortung, die er getragen hat. Aber eigentlich ist das alles Josefs Verschulden, wenn man so will. So habe ich einen Eindruck.
Jakobs.
Entschuldigung, Jakobs, ja. So habe ich einen Eindruck, will der Schreiber hier sagen, ja.
Aber wenn man
Josef sagt ja dann zu seinen Brüdern, ungefähr 20 Jahre später, Gott hat mich vorausgeschickt. Mhm. Er sieht das von der Warte. Gott hat mich vorausgeschickt. Und im Grunde genommen sagt er damit, durch das Kommen Josefs nach Ägypten wird praktisch das Überleben der ganzen Sippe so gesichert, dass daraus ein großes Volk wird. Das ist die Logik, die dann dahinter steckt. Das heißt, ihr gedachtet, es böse zu machen, wird er sagen, nicht? Genau. Aber Gott gedachte, es gut zu machen. Das ist eine interessante Erklärung.
Im Rückblick würde es mir ja dann auch leicht fallen zu sagen, ja, der liebe Gott hat das alles wunderbar geführt. Aber jetzt im Moment, ja, als Sklave furchtbar. Verschleppt zu werden, furchtbar. Da würde ich wahrscheinlich verzweifeln. Ja. Ich habe nachgelesen, was Ellen White sagt. Sie sagt, Josef war ein verwöhnter junger Mann. Und das stimmt natürlich vom Bibelbericht her. Und sie sagt, er hat diese harte Schule gebraucht. Und sie nennt dann drei Wörter, Stichwörter, um besonnen zu werden, um tapfer zu werden und um selbstbewusst zu werden. Also mit anderen Worten, sie versucht, diesem Schicksal was Positives abzugewinnen. Und wir merken, die Rechnung geht auf. Gott hat sehr wohl von Anfang an seinen Plan mit diesem jungen Mann gehabt.
Mhm. Ich meine, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, wie naiv dieser Josef war, als er da in die Wüste zu seinen Brüdern kommt. Also von Lebenserfahrung hat man da noch nicht sehr viel den Eindruck. Jetzt, wenn es dann weitergeht, dann soll er zuletzt Regent Ägyptens sein. Da hätten so einen unerfahrenen Menschen nicht brauchen können. Das hätte nicht funktioniert, ja. Sondern es bedarf schon für bestimmte Aufgaben auch einer bestimmten Erfahrung. Und die, ich denke ja nicht, dass Gott das alles gemacht hat, er hat es einfach zugelassen. Ich meine, diese Frage, die stellt sich immer, wenn wir Hiob sehen und wie auch immer, warum lässt Gott das zu? Er weiß warum. Wenn wir rückblickend den Josef uns anschauen, dann haben wir eben den Eindruck, so wie du es auch zitiert hast jetzt von Ellen White, dass das wohl schon erforderlich war. Mhm. Und dass man rückblickend sagen würde, es war eigentlich nicht so schlecht so.
Die Josefs Geschichte ist nicht nur eine der Emotionen, sondern auch der Charakterbildung schlussendlich. Ja, genau. Das sehen wir nicht nur bei ihm, sondern schlussendlich dann auch bei seinen Brüdern. Das ist dann die nächste Lektion.
Was Ellen White ja auch noch schreibt, ist, dass er auf dieser Reise nach Ägypten in diesen Stunden oder Tagen, die es darunter ging, zum Mann geworden ist. Er ist erwachsen geworden. Vorher war er ein verhätschelter Junge gewesen, jetzt auf einmal erwachsen. Und wir sehen, Diese Momente haben bei ihm so viel bewirkt, dass es in Ägypten keinerlei Anlaufschwierigkeiten gibt. Es ist sofort so, sowohl im Haus des Potiphar wie auch im Gefängnis. Das ist nicht erstmal so ein bisschen ankommen und darauf einstellen, sondern sofort heißt es, alles, was er tat, gelang ihm bestens. Er wird dort im Haus des Potiphar vermutlich dann mit seinen 17, 18, 19 Jahren schon der Hausherr gewesen sein, sehr schnell, sehr früh. Das gleiche im Gefängnis über Leute, die vermutlich schon viel älter waren. Also hier muss wirklich immens viel in sehr kurzer Zeit geschehen sein.
Und Ellen White sagt auch, wie er da noch als junger Sklave jetzt an den Zelten der Familie vorbeigeführt wird, ohne dass er noch einmal mit ihnen Kontakt aufnehmen kann, sagt sie, hat er sich in seinem Herzen vorgenommen, Gott treu zu sein. Und wenn ich diese Geschichte lese, dann vergleiche ich das automatisch mit Daniel. Das ist eine ähnliche Geschichte. Er wird auch verschleppt, er kommt weg, er nimmt sich auch vor, treu zu sein. Es geht auch wieder um Prophetie und solche Dinge, Träume, die dann der Herrscher hat. Also diese Parallelen sind dann eigentlich erstaunlich. Ich schaue auf die Uhr und sage mir, wir schauen jetzt ganz kurz zu Kapitel 38. Das ist ein Einschub. Da geht es nicht mit Josef weiter. Da kommt eine ganz andere Geschichte, wie es scheint. Juda und Tamar. Ich fasse das ganz kurz zusammen. Juda ist eigentlich ja der Schwiegervater von Tamar. Der erste Sohn stirbt, der zweite stirbt und der dritte, dem gibt er nicht diese Schwiegertochter, so wie es eigentlich vorgesehen wäre. Schlussendlich wird er zum Vater unwissentlich eines Kindes, dass dann diese Linie bis hin zu David und noch weiter bis hin zu Jesus fortführt. Ich frage mich, erstaunlich, dass diese Geschichte dasteht und erstaunlich, dass Mose, ohne zu wissen, was später so im Detail kommen wird, diese Geschichte hier vermerkt, weil er durch die Inspiration offensichtlich darauf hingewiesen wird, das ist eine Geschichte, die für die Zukunft noch Wichtigkeit hat.
Aber ich finde diese Geschichte sehr, sehr interessant, denn diese gibt einige Einblicke in das Familienleben Jakobs. Offensichtlich ist Juda mit seinen Brüdern nicht unbedingt sehr gut Freund. Der ist der Einzige, der erwähnt wird, dass er von seiner Sippe weggeht. Und er heiratet da und hat dann seine Familie gegründet. Und offensichtlich sind seine beiden großen Söhne so missraten, dass Gott den einen zur Ruhe legt, dann den anderen. Und interessant fand ich dann noch die Bemerkung, dass er lediglich nur dem ersten Sohn den Namen gab, denn die anderen Namen gab dann die Frau den Kindern. Und dann, welchen moralischen Stellenwert hat denn der Juda, wenn er, ja, der ist verwitwet und seine erste Anlaufstelle ist eine, ich gehe eine Prostituierte mir suchen. Und der macht sich auch nichts draus, dass sie so ein Pfand von ihm verlangt. Erstens, er ist ein Betrüger durch und durch, der hat die Schwiegertochter betrogen. Dann geht er zu einer Prostituierten, hat kein Problem
vermeintlich
damit.
Prostituierten, ja, vermeintlich, er weiß nicht, mit wem er es wirklich zu tun
hat. Aber Sicht. Überhaupt kein Problem damit, da ist er auch extrem naiv, das, was wir heute als absolute Sicherheit oder deine Identität gibt der weiter und macht auch sich keine Sorgen drum, dass sie das jetzt mal hat. Na gut, dann ist es halt so.
Ja.
Aber dann selbstgerecht zu sein und zu sagen, naja, die ist schwanger geworden, jetzt müssen wir sie verbrennen.
Also ich frage mich auch, vielleicht steht die Geschichte auch deswegen da, weil Juda hier sehr schlecht abschneidet, logischerweise. Aber später dann, wie die Brüder nach Ägypten kommen zu Josef, da wird er positiv dargestellt, um diesen Kontrast besser malen zu können. Hat Mose das vielleicht auch hier mit eingeschoben. Aber schauen wir wieder zu Josef. Wir sind jetzt im Kapitel 39. Er ist in Ägypten, wir haben das schon erwähnt. Er steigt da wahnsinnig schnell auf, wird hier eine wichtige Figur im Haushalt, managt hier alles. Und dann kommt die Geschichte mit der Frau von Potiphar. Lesen wir da im Kapitel 39 die Verse 6 bis 9. Josef, darf ich dich bitten? 6 bis 9.
Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß. Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, Siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht, und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich. Und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen?
Wie bewertet der Josef jetzt in dieser Geschichte? Wir haben gesagt, es ist eine Geschichte der Emotionen. Jetzt könnte man sagen, jetzt wird es auch wieder gefühlsbetont. Aber ich habe das Gefühl, jetzt lasst er seinen Verstand regieren. Wie schafft er es hier in so einer schwierigen Situation, und er kann sich hier ausmalen, wenn er nicht mitmacht, was dann mit ihm passieren wird, wie schafft er es, hier standhaft zu bleiben?
Also für mich ist interessant seine Argumentation, weil er weist darauf hin, sein Herr gibt alles in seine Hand und hat ihn über alles gesetzt und nichts hat er ihm vorenthalten und so weiter. Zum Schluss ist aber die Argumentation nicht, wie könnte ich dann gegen meinen Herrn sündigen, sondern er sagt, wie könnte ich gegen Gott sündigen. Das ist eigentlich interessant. Letztendlich versteht er, denke ich, seinen ganzen Dienst und alles, was ihm widerfahren ist im Hause Potiphars, als mit Gott korreliert, ja? Von Gott gegeben, von Gott geleitet, von Gott gesegnet. Und er sagt eben nicht, dass er gegen seinen Herrn sündigt, wenn er dessen Frau nimmt.
Ja? Rechtmäßigerweise.
Genau, sondern dass er gegen Gott sündigt.
Was lernen wir da über Sünde? Das ist ja eine spannende Geschichte, die jetzt nicht von Paulus oder vom Neuen Testament herkommt, sondern hier zutiefst im Alten Testament drinnen steckt. Was lernen wir da über Sünde und die Dimension von Sünde?
Ich sage, Sünde eben nicht nur, was zwischen mir und meinem Nächsten ist, sondern immer auch Gott betrifft. Sonst könnte ich auch sagen, vielleicht habe ich da jemanden, der sagt, ach komm, lass uns gemeinsam das und das sündigen. Betrifft ja nur uns beide, worum auch immer es gehen mag. Hier wird deutlich, es ist nichts, das nur zwischen den Menschen, die betroffen sind, bleibt. Es ist immer was, was auch den Schöpfer dieser Menschen betrifft.
Also Sünde hat immer auch eine himmlische Dimension. Und wenn ich jetzt an unsere Heiligtumslehre denke, dann passt es eigentlich perfekt zu diesem Bild. Auch im Heiligtum passiert was. Auch dort muss wieder aufgeräumt werden mit all diesen Sünden, die hier auf der Erde passiert sind. Also das nur so als kleiner Nebengedanke. Naja, was ist die Folge? Josef spielt nicht mit. Was ist die Folge? Was muss er jetzt auf sich nehmen?
Ja, seine Loyalität wird ihm zum Verhängnis.
Ja.
Naja, das Problem ist, es wäre ihm sowieso zum Verhängnis geworden. Solche Geschichten bleiben ja nie geheim. Das heißt, also irgendwann wäre das aufgekommen und das wäre noch viel furchtbarer gewesen. Und ich glaube auch, dass Potiphar gewusst hat, dass nichts dran ist. Denn wenn er wirklich überzeugt gewesen wäre, dass der Josef seine Frau bedrängt hatte oder hätte, dann hätte er ihn getötet. Also das ist ganz klar, dass er leben bleibt, zeigt, dass Potiphar von seiner Schuld nicht überzeugt ist. Aber um das Gesicht zu wahren, muss er jetzt praktisch mit seinem, der ihm eigentlich ein schönes Leben ermöglicht hat, 10 Jahre lang, nicht? 10 Jahre habe ich aus Patriarchen und Propheten, nicht? 10 Jahre, sagt Ellen White, ist er bei Potiphar gewesen. Und dass das eben so toll war für ihn, das war jetzt vorbei. Und ich glaube, dass der Potiphar das nicht lustig gefunden hat. Also er musste das aber tun und Josef bleibt sich selber treu, denn im Gefängnis wiederholt sich das Gleiche wieder, dass Gott ihn so segnet, dass die ihm die ganze Verwaltung des Gefängnisses überlassen. Das schätze ich jetzt mal so nach einigen Monaten, denn dann kommt ja die Geschichte mit dem Traum und dann kommt die Geschichte, dass er noch 2 Jahre vergessen wird und dann ist er 30, sagt der Text, nicht, als er vor Pharao steht. Also das geht relativ schnell, dass er im Gefängnis auch schon auf einmal wieder eine Führungsrolle übernimmt, obwohl er ein Gefangener ist, der eigentlich verfemt sein müsste aufgrund dessen, was man ihm vorwirft.
Mir kommt es so vor, als ob man im Gefängnis sehr wohl gewusst hat, dass er jemand ist, auf den absolut Verlass ist. Sicherlich hat der Potiphar vielleicht auch ein gutes Wort für ihn eingelegt. Und dass an der Geschichte nichts dran ist. Aber wie der Heinz schon gesagt hat, der Potiphar musste was tun, um nicht sein Gesicht zu verlieren.
Damals in der Antike war dieses Denken von Ehre und Schande ganz, ganz, ganz wichtig und wesentlich. Der Potiphar hat gar nicht anders können.
Keine Chance gehabt. Das ist ja in arabischen Ländern bis heute so. Das eine ganz andere Rolle spielt als bei uns. Ja.
Wir heute in unserer modernen westlichen Gesellschaft haben das ein bisschen überwunden. Ich sage ein bisschen, vielleicht auch nicht ganz. Ja. Ich schlage vor, wir kürzen die Geschichte ab und schauen jetzt zum Kapitel 41. Er ist wieder im Gefängnis, wir haben das schon erwähnt. Und jetzt hat der Pharao einen Traum oder sogar zwei Träume. Und ich habe mir aus diesem Kapitel 41 jetzt so einzelne Verse herausgesucht. Und da geht es um dieses Phänomen Prophetie. Und die will ich mit euch gern lesen. Schauen wir da im Kapitel 41 und lesen wir da so immer mit einem kleinen Sprung dazwischen ein paar Verse. René, darf ich dich bitten, Vers 1.
Es geschah aber am Ende von zwei vollen Jahren, da träumte der Pharao.
Also der heidnische Pharao hat einen Traum, ja. Darf ich dich bitten, auch noch gleich für Vers 8.
Und es geschah am Morgen, da war sein Geist voller Unruhe. Und er sandte hin und ließ alle Wahrsagepriester Ägyptens und alle seine Weisen rufen. Und der Pharao erzählte ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der sie dem Pharao deutete.
Erinnert mich total an Daniel Kapitel 2 dann. Ja? Agnesa, lesen wir weiter in den Versen 15 und 16.
Und der Pharao sprach zu Josef, ich habe einen Traum gehabt, aber es kann ihn niemand deuten. Nun habe ich über dich vernommen, dass du einen Traum zu deuten vermagst, wenn du ihn hörst. Josef antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohle dient.
Also eine wichtige Deutung auch von Prophetie. Springen wir noch einmal weiter, Vers 25. Lieber Heinz, darf ich dich wieder bitten?
Josef antwortete Pharao, beide Träume Pharaos sind einerlei. Gott verkündigt Pharao, was er vorhat.
Und als letzten Vers noch den Vers 32. Da deutet Josef noch einmal.
Das aber dem Pharao zum anderen Mal geträumt hatte, bedeutet, dass das Gott gewiss und eilend tun wird.
Was erfahren wir da so über Prophetie insgesamt in diesen Stückchen, die wir jetzt gelesen haben? Die Brüder sagen ja schon, er ist der Träumer. Und hier geht es wieder um Träume. Also das ist tatsächlich ein Thema hier auch in der Josefsgeschichte. Was erfahren wir über Prophetie?
Also Josef selber sagt ja, dass diese Träume von Gott sind. Und er sagt auch ganz deutlich, wenn der Pharao ihn darauf anspricht, dass er doch imstande ist, Träume zu deuten, dass er dessen überhaupt nicht imstande ist, aber dass Gott offenbaren kann. Das heißt, Gott ist der, so wird das hier dargestellt, der die Träume gibt und der durchaus Menschen benutzen kann, um die Deutung dieser Träume dann auch weiterzugeben.
Also Josef deutet nicht aufgrund seiner Weisheit, sondern aufgrund der Eingabe, die Gott hier liefert.
Er sagt ja ausdrücklich, Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient.
Wir haben hier die Träume immer an den ganz wichtigen Weichenstellungen. Bei Josef sorgen die Träume schon dafür, dass die Brüder so neidisch sind und ihn schließlich verkaufen nach Ägypten. Und jetzt haben wir das hier, erst die Leute im Gefängnis, der eine darf wieder weiterleben in der alten Position, der andere wird gehängt. Und hier bei dem Pharao, das führt alles dazu, dass Josef in die höchste Position nach dem Pharao kommt und auch in Ägypten sich das ganze Leben plötzlich sehr stark verändert, wirtschaftlich. Sie haben einen neuen Herrn, sie haben neue Steuersätze, sie haben dann später sogar einen Komplettverkauf von allem, was sie haben und was sie sind an den Pharao. Wir haben hier innerhalb kürzester Zeit die dramatischsten Veränderungen, die man sich vorstellen kann. Immer ausgelöst von Träumen.
Also ich träume gelegentlich auch einmal was. Normalerweise kann ich mich in der Früh nicht mehr erinnern. Das passiert nur ganz, ganz selten. Aber das sind normale Träume. Aber hier sind sehr offensichtlich göttliche Träume, die hier passieren. Schon bei Josef selbst, wie er noch 17 ist, jetzt bei diesen Angestellten des Pharaos, jetzt beim Pharao selber. Wie kann ich unterscheiden zwischen einem normalen Traum, den jeder von uns einmal hat, und einem jetzt göttlich inspirierten Traum? Wie weiß man das?
Ja, vor allem, wie weiß der Josef, was er sagen soll? Weil in allen vier Träumen, die geschildert werden, in diesen Kapiteln jetzt, in diesen beiden Kapiteln, wird Zeit symbolisch dargestellt. Drei Reben sind drei Tage, drei Körbe sind drei Tage, sieben Kühe sind sieben Jahre, sieben Ähren sind sieben Jahre. Woher weiß er das? Also für mich ist das ein Beispiel, dass er in diesem Augenblick selber so etwas wie einen inspirationellen Lichtblick gehabt haben muss. Gott muss ihm irgendwie klar gemacht haben, durch Inspiration, was jetzt Sache ist. Denn sonst kann er das nicht wissen. Da kann ja jeder kommen, irgendwas erzählen und dann sagen, ja, das bedeutet dies und das. Dass er das dann so sagt, da muss ja Gott auch bei ihm etwas tun. Und da muss er seinen Geist so beherrschen, dass er das tatsächlich dann einfach sagen kann. Das kommt nicht von allein.
Also das ist absolute Führung Gottes. Er hat nicht nur ein glückliches Händchen, wenn es ums Geschäftsangelegenheiten geht, sondern hier zeigt er eine weitere Dimension, eben diese göttliche Inspiration, könnte man schon sagen. Ja, eine erstaunliche Geschichte.
Du hattest vorher gefragt, woran man erkennt, ob das jetzt besondere Träume sind oder nicht. Ich glaube, da muss Gott auf den, dem er einen Traum gibt, einfach entsprechend einwirken. Man kann alles Mögliche träumen. Mal ist es realistischer, mal weniger realistisch. Aber wenn es ein Übernatürlicher ist, den Gott gibt, dann muss er da eindeutig sein. Und ich denke, das war hier bei dem Pharao, sonst hätte er nicht so einen Stress damit gehabt. Oder bei Nebukadnezar später. Ja. Mhm. Und dann haben sie solche Angst, weil sie wissen, das hat eine Bedeutung und ich verstehe sie nicht. Also da muss Gott in der Dringlichkeit, in der Deutlichkeit, in dem Traum, also wie er die Gefühle damit anspricht, sehr klar gewesen sein. Das ist kein rein kognitiver, verstandesmäßiger Prozess. Ich glaube, hier werden die gesamten Gefühle mit reingenommen. Und diese Protagonisten, die Leute merken dann, dass hier ist von immenser Bedeutung. Ich muss jetzt hierfür einen Ausleger finden.
Also man könnte jetzt über viele spannende Fragen noch nachdenken. Warum schickt Gott dem bösen Ägypter einen Traum, der Ägypten schlussendlich retten wird? Oder ist es doch nur ein Umweg, um Josef und die Familie zu retten? Ja? Also man könnte sich viele Fragen noch stellen. Eine letzte will ich euch noch stellen und euch bitten, eine kurze Antwort zu geben. Wir haben jetzt ein bisschen über Josef nachgedacht. Wir werden nächste Woche dann noch einmal über Josef nachdenken. Was beeindruckt euch an diesem Josef bis jetzt am meisten? Nennt mir einfach ein paar Stichwörter.
Seine Prinzipientreue. Mhm. Schon am Anfang, wenn böses Gerede über die Brüder kam, er hat offenbar einen guten moralischen Kompass. Mhm. Potiphar, die Geschichte mit Potiphars Frau.
Eindeutig.
Im Gefängnis wieder, er lässt sich nicht zu Schulden kommen. Und das war immer ein Klientel, wo es leicht gewesen wäre, auf Abwege zu geraten. Oder als Herrscher über Ägypten, wie leicht wäre es gewesen, hier auch dem Götzendienst zu verfallen. Er kriegt die Tochter des hohen Priesters sogar von Ägypten. Und wir hören trotzdem nirgends auch nur ein kleines Wort, dass er auf Abwege gekommen wäre. Das beeindruckt mich sehr stark. Mhm.
Und das ist wichtig, in dem Zusammenhang ist wichtig zu wissen, dass die Bibel eben kein Buch ist, das die Protagonisten schön dastehen lässt, sondern da wird genauso über deren Fehler berichtet, wie bei den schlechten Menschen auch. Und trotzdem sehen wir nichts. Vor dem Hintergrund ist es noch viel mehr wert, zu sehen, wie der Josef sich verhält.
Trotz dieser misslichen Umstände, in denen er dauernd ist, und gefährlichen Umstände, er ist absolut treu.
Ja. Treu, loyal.
Mir gefällt diese Ungebrochenheit, er lässt sich nicht kaputt schlagen und das ist eine schwierige Situation und er macht immer wieder das Beste draus, dass er sozusagen quasi eine Art unzerstörbare Psyche hat. Das gefällt mir sehr an der Stelle.
Aber gerade dafür ist wahrscheinlich das wichtig, was er erlebt hat. Weil was soll er machen, wenn die ganze Welt über ihm zusammenbricht, als er verkauft wird?
Andere zerbrechen und sowas.
Ich finde es faszinierend, dass er so als so junger Mann aus so einer kaputten Familie, mit so kaputten Familienverhältnissen, so standhaft sein kann. Und für mich ist es halt für uns alle im Prinzip eine absolute Hoffnung, dass egal aus welchem Hintergrund ich komme, wenn ich mich für Gott entscheide, kann mir Gott dadurch helfen, Gott wird an meiner Seite sein.
Nach menschlicher Betrachtungsweise müsste man sagen, naja, gute Karten für die Zukunft hätte ein Josef mit dieser Familie ganz sicher nicht gehabt. Und das soll vielleicht auch ein Trost für uns heute sein, wenn wir sagen, naja, meine Familie war nicht immer nett und lieb und freundlich zu mir. Es kann trotzdem etwas aus uns werden, so wie aus einem Josef. Mhm. Die Führung Gottes macht schlussendlich alles. Ich danke euch. Wir wollen noch zu einem Gebet aufstehen. Lieber René, darf ich dich bitten, mit uns zu beten?
Unser großer Gott, Herr, danke für diese und so viele andere Geschichten in deinem Wort, die uns zeigen, dass du Männer berufen hast, die durchaus fehlerhaft waren, aber überall gab es, so wie Josef auch, dann wieder leuchtende Vorbilder, an denen kein Makel gefunden wird. Josef, Daniel, einzelne andere Gestalten, wo wir sagen können, die sind inmitten all des Übels, in dem sie aufgewachsen sind, in dem sie leben und arbeiten mussten, dir doch immer treu geblieben. Bitte hilf uns auch, Herr, dass wir genau diese Treue uns nicht nur vornehmen, sondern auch ausleben. Dass wir nicht sagen, unsere Familie, unsere Herkunft, unser Umfeld, Arbeitsplatz oder irgendwas ist halt einfach so schlecht und deshalb färbt es auf mich ab, sondern dass wir da auch erkennen, es ist durchaus möglich, treu zu sein und dabei auch ganz besonderen Segen zu erleben, so wie bei Josef, vorbereitet zu werden für besondere Verantwortung. Bitte hilf uns auch, so ein großes Vertrauen zu haben wie er, wenn uns Dinge passieren, die unrecht sind, die nicht fair sind, wo wir uns wirklich falsch behandelt fühlen, dass wir fest darauf vertrauen, dass du das alles in deinen Händen hältst, dass du das für uns genauso geplant hast und dass du so wie mit der Familie Josefs eine große Errettung vorhast, wenn du Leid kommen lässt. Hilf uns da auch fest zu vertrauen und damit auch, wie Josef, ein gutes moralisches Vorbild zu sein. Amen.
Amen. Amen.